SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Daniel Janett. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Sie sind Hundeausbilder. Es gibt Bilder von Ihnen, wo Sie sich mit den Hunden dramatische Abhänge runterseilen lassen. Sie arbeiten mit Sprengstoff. Neulich ein Film im SWR-Fernsehen. Da war Ihre Arbeit zu sehen. Und da gab es noch ein ganz spannendes Thema, dass Sie jetzt einige Ihrer Hunde als Corona-Spürhunde ausbilden wollen. Müssen wir natürlich nachher auch drüber sprechen. Also bei Ihnen wird ganz klar, im Leben, ein Leben ohne Hunde ist für Sie nicht vorstellbar, oder?
Nein, ist nicht vorstellbar. Wenn man den Weg einschlägt, dann muss man auch sich komplett drauf einlassen. Die Tiere sind halt 24 Stunden bei mir und ich bin halt 24 Stunden dafür verantwortlich und das geht entweder oder.
Haben Sie jetzt Hunde dabei?
Ich habe jetzt Hunde dabei, weil ich von hier aus nachher direkt zu einem Kunden fahre und da mit einem meiner Hunde, unserer Hunde, arbeiten muss.
Wie sind die untergebracht?
Die sind in ihren Boxen im Auto.
Und kriegen genug Luft?
Die kriegen genug Luft, die stehen im Schatten, die Scheiben sind ganz unten, die Heckklappe ist oben. Da ist alles gewährleistet, ja.
Okay, dann können Sie in der Pause gleich kurz mal eben rüber und alles kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Wie ist denn bei Ihnen eigentlich diese Hundeleidenschaft entstanden?
Die ist bei mir sehr früh entstanden durch meine Eltern, durch meinen Vater. Der war schon Leistungsrichter im Gebrauchshundesport und ich habe halt da, wo andere Kinder ihre Zeit auf Fußballplätzen verbracht haben, da habe ich meine Zeit auf Hundeplätzen verbracht und so ist das alles entstanden.
Können Sie uns mal erklären, Gebrauchshundesport, das klingt ja erstmal sehr technisch, was sich dahinter verbirgt?
Gebrauchshundesport ist eine Sportart, die aus drei Sparten besteht. Einmal die Abteilung A, die Fährte, Fährtenarbeit. Da muss der Hund halt eine speziell für ihn gelegte Fährte absuchen und verlorene Gegenstände verweisen. Die Abteilung B, die Unterordnung, das Fußlaufen, Sitz, Platz, Steh, apportieren über Geräte, also über eine Meterhürde, 1,80 Meter Schrägfahren etc. Und die Abteilung C, der Schutzdienst.
Das geht vermutlich auch nicht mit jedem Hund, oder?
Nein, das geht nicht mit jedem Hund. Da gibt's Gebrauchshunderassen, die dafür in Frage kommen oder halt Mischlinge aus diesen Gebrauchshunderassen.
Was für Hunde haben Sie?
Überwiegend belgische Schäferhunde, Malinois.
Warum ausgerechnet die?
Da ist einfach mein Herz dran hängen geblieben. Durch meine Dienstzeit bei der Bundeswehr, da habe ich viele Malinois geführt und ausgebildet. Privat habe ich auch meine sportlichen Erfolge mit dem Malinois gehabt. Und da ist einfach mein Herz bei der Rasse.
Ja, Sie sind deutscher Vizemeister geworden im Gebrauchshundesport.
Bin ich mal geworden, ja.
Wie schwierig war sowas?
Das war sehr schwierig. Das ist alles eine Teamleistung. Auch für jetzt, die ganze Geschichte ist eine Teamleistung mit unserer Firma. Damals war es eine Teamleistung mit meiner Trainingsgemeinschaft. Und da muss alles passen auf den Tag. Da muss der Hund passen, da muss das Training passen, da muss das Wetter passen, da muss die Stimmung, das Feeling passen den Tag. Und natürlich dann nicht zuletzt der Hund.
Ja, Sie haben die Bundeswehr jetzt gerade eben auch schon mal angesprochen. Da haben Sie nämlich Sprengstoffspürhunde ausgebildet. Welche Ausbildung haben Sie denn dann gemacht, um die Hunde ausbilden zu können? Hat der Gebrauchshundesport da schon ausgereicht?
Nein, der Gebrauchshundesport, der hat nicht ausgereicht. Der hat es mir im Anfang, wo ich selber zum Diensthundeführer ausgebildet wurde, etwas leichter gemacht, weil ich im Gegensatz zu anderen Lehrgangsteilnehmern da schon ein bisschen mehr Erfahrung hatte in dem Bereich. Mir das ein oder andere leichter gefallen ist, aber ich bin ganz normal wie jeder zugelassene Trainer bei der Bundeswehr meinen Weg gegangen. Ich habe meine Ausbildung zum Diensthundeführer gemacht. Ich habe Hospitationen in Lehrgängen gemacht als Hilfsausbilder. Ich bin dann ausgebildet worden zum Trainer fürs Diensthundewesen der Bundeswehr und bin dann irgendwann an die Schule für Diensthunde der Bundeswehr und habe da dann in der Ausbildung meinen Job verrichtet.
Der Anteil der Hundebesitzer hat im vergangenen Jahr wohl um 20% zugenommen. Daniel Janett, Sie sind ja selbst Züchter. Haben Sie das registriert? Ist die Nachfrage so immens gestiegen?
Also ich selber, bei mir kann das jetzt nicht unbedingt sagen, weil ich aber auch eine sehr spezielle Rasse dann favorisiere, die halt nicht so unbedingt für den privaten Hundemann geeignet ist.
Die Such- und Spürhunde, die schafft man sich nicht fürs Wohnzimmer an.
Nee, die sind dann mit Sicherheit unterfordert.
Nur sollte man das ja grundsätzlich nicht, sich Tiere für zu Hause einfach anschaffen, sondern man muss ja im Bewusstsein sein, dass man mit den Tieren arbeiten muss. Wie registrieren Sie das? Da haben viele Züchterinnen und Züchter gesagt, Mensch, das ist ein echtes Problem aktuell.
Das ist ein Problem, denke ich. Und man sieht auch auf den einschlägigen Facebook-Seiten zum Beispiel, dass da immer wieder Hunde auftauchen und immer öfter Hunde auftauchen, die einfach da durch dann neues Zuhause suchen, weil die Besitzer völlig überfordert sind mit dem Hund. Der ist noch ganz süß mit 8 Wochen, wenn man den vom Züchter holt. wenn er sich dann irgendwann wohlfühlt und anfängt, sich dann so zu entwickeln, wie man sich das als Züchter vorstellt, dann ist doch der ein oder andere privat damit sehr überlastet, ja.
Jetzt wurde in Baden-Württemberg im Koalitionsvertrag beschlossen, dass es einen Hundeführerschein geben soll, also im Grunde einen Nachweis über Theorie und Praxis, ob man dafür geeignet ist. Was halten Sie davon?
Grundsätzlich mal eine sehr gute Idee. Das Problem ist immer, wer das dann hinterher zertifizieren darf. Wenn man dann schon Halbwissende hat, die das zertifizieren, dann ist das auch eine Never-Ending-Story. Also man sollte da irgendwie ein Kontrollorgan schaffen, wo man sagt, okay, da kann man hingehen und da kann man eine Prüfung ablegen.
Ja, das wird dann alles noch konkret geregelt werden müssen. Jetzt ist es aber so, dass dieser Trend, die Zunahme der Hunde, gar nicht so neu ist. Also in den vergangenen 15 Jahren ist die Zahl wohl geschätzt von 6,5 auf 10 Millionen Hunde bei uns in Deutschland gestiegen, auf dem Land und auch in der Stadt. Macht Ihnen das ganz grundsätzlich Sorgen?
Ja, grundsätzlich mal schon, weil man halt nie ausschließen kann, dass da halt dann Hunde hinterher im Tierheim landen oder noch schlimmer irgendwo angebunden werden. Definitiv, ja.
Wie lesen Sie denn Trends daraus? Also es gibt ja Statistiken, mehr als 111.000 Mischlinge sind vergangenes Jahr dazugekommen, 20.000 Labrador-Retriever, mehr als 13.000 deutsche Schäferhunde, gefolgt von mehr als 13.000 französischen Bulldoggen. Was sagt Ihnen das?
Das sind für mich hier und da natürlich Modeerscheinungen. Das sind irgendwelche Fernsehserien, Fernsehsendungen, Filme, wo halt die Hunde favorisiert gezeigt werden. Und dann verliebt man sich in so einen Hund und sucht dann da. Und dann gibt es natürlich die schwarzen Schafe unter den Züchtern, die dann genau in die Kerbe schlagen und genau diese Hunde züchten und den Markt damit überfluten.
Was ist denn wichtig, wenn sich jetzt jemand informieren möchte und einen Hund haben möchte? Wie kann er sicher sein, dass er einen anständigen Züchter findet?
Also grundsätzlich, wenn man sich für einen Rassehund entscheidet, würde ich mich immer an einem Züchter orientieren, der einem Verband angeschlossen ist. Da gibt es den deutschen Verband, der heißt VDH, Verband fürs deutsche Hundewesen. Und da sind grundsätzlich seriöse Rassezüchter mal angeschlossen. Was nicht heißen soll, dass jemand, der einen Wurf macht ohne Papiere, dass das nicht auch seriös sein kann. Aber da muss man sich auf jeden Fall mal die Umstände angucken, die Elterntiere angucken. Sind die Elterntiere untersucht? Sind die auf Erbkrankheiten untersucht und so weiter. Das sind viele Faktoren.
Ja, wie kann ich mir die Umstände angucken? Ich kann ja nicht vorbeigehen und sagen, zeigen Sie mal Ihre Zertifikate, oder?
Aber ich kann auf jeden Fall, wenn da ein Wurf inseriert wird, eBay Kleinanzeigen ist ein Riesenthema. Und da ist ein Wurf inseriert mit, ich sag mal, in meinem Bereich Malinois-Welpen. Da kann man schon mal hinterfragen, was das für eine Hündin ist, welcher Deckrüde das war, ob die Hündin Papiere hat, eine Ahnentafel hat.
Und wenn es seriös ist, kriege ich dann auch die entsprechenden Antworten.
Dann bekomme ich die Auskunft und wenn der Wurf liegt, ab einem gewissen Alter, so ab 6 Wochen, würde ich das zulassen als Züchter, dann kann man auch mal hingehen und sich den Wurf und die Umstände da angucken, ja.
Als Hundeausbilder sind Sie natürlich fit, was die Ausbildung von Sprengstoffhunden angeht. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen zu sagen, ja, ich bilde meine Hunde jetzt als Corona-Spürhunde aus?
Ja, grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass da kein Daniel auf der Couch sitzt mit seinen beiden Hunden, sondern das sind Hunde von unserer Firma Avias. Und die Firma, die ist natürlich ein mega Backup für mich und ohne so eine Firma kann man sich das einfach nicht erlauben, das muss man ganz klar mal sagen. Und das ist eine Sache gewesen, die war initiiert auch von unserer Chefin, der Frau Annette Wiedemann, wo wir gesagt haben, okay, das gibt's schon, irgendwo waren Hunde schon zu sehen und andere Länder haben damit experimentiert und so sind wir auf die Idee gekommen, mit zwei unserer Hunde, die wir grundsätzlich mal für Sprengstoff grundkonditioniert hatten, haben gesagt, okay, die versuchen wir mal Partner zu finden und die dann in den Bereich zu konditionieren.
Das heißt, es war eigentlich eine Marktlücke, die Sie dadurch gefunden haben?
Das war eine Marktlücke. Eine Marktlücke wäre ja, wenn wir jetzt mit den Hunden schon aktiv arbeiten würden und wirtschaftlich für uns damit was erwirtschaften könnten. Das ist noch nicht der Fall, weil wir noch in der mitten in der Phase stecken.
Ich nehme an, das haben Sie aber genau vor, oder nicht?
Natürlich haben wir das vor.
Dann beschreiben Sie uns mal, an welcher Stelle Sie gerade stehen. Vielleicht müssen wir da ganz vorne anfangen, denn ein Virus riecht ja nicht. Also wie geht man vor, um Hunde darauf zu trainieren, dass sie dieses Virus dennoch erschnüffeln sollen?
Grundsätzlich kann ich da so tief in die wissenschaftliche Materie nicht gehen, als, wie gesagt, Hundetrainer.
Sie werden wissenschaftlich begleitet.
Wir werden wissenschaftlich begleitet und um das mal so in meinen Worten darzustellen, riecht der Virus nicht, sondern der Stoffwechsel im Menschen ist anders, wenn der Mensch positiv auf Covid getestet wurde oder wenn er positiv ist. Und diese Stoffwechselveränderung riecht der Hund.
Wie gehen Sie jetzt dabei vor? Sie brauchen also Proben, die positiv sind. Sie brauchen Proben, die negativ sind.
Und ich brauche leere Proben. Das heißt also leere Probenstäbchen. Weil der Hund, der kann selektiv riechen, so wie wir sehen können, kann der riechen. Der riecht also alle verschiedenen Dinge, die in dem Prüfbehälter drin sind. Der riecht das Holzstäbchen, der riecht die Watte vorne, der riecht menschliche Anhaftung. Und dann kommt ein kleiner Teil positiv und negativ. Und das muss ich ihm alles halt präsentieren und dann in der Ausbildung sicherstellen, dass er sich halt dann im Idealfall für den Positiven entscheidet.
Das ist ja nur ein kleiner Nanobereich wahrscheinlich. Ja. Wie kann der sich dafür entscheiden? Also wie trainieren Sie ihn genau darauf?
Die Ausbildung ist grundsätzlich gleich wie die Ausbildung der Sprengstoffspürhunde. Das heißt, ich habe ein Suchverhalten, was der Hund erlernen muss. Ich habe ein Anzeigeverhalten, was der Hund am Stoff zeigen muss. Und ich habe halt ein Präparat oder einen Stoff, wo der Hund halt drauf reagieren soll. Und ich habe die Hunde, wie gesagt, vorher schon auf Sprengstoff ausgebildet. Das heißt, die wussten, was suchen ist. Die wussten, wie sie sich zu verhalten haben, wenn sie was finden, was anzeigerelevant ist. Und da ging es halt um die Stoffeingabe. Und die haben wir denen halt präsentiert und haben immer wieder durch einen Sekundärverstärker oder Klicker, umgangssprachlich genannt.
Was ist das? Wieder, Sekundärverstärker, was ist das?
Das ist ein Klicker. Also ein Klicker, wo man halt dem Hund mit suggerieren kann, das, was du jetzt gerade tust, ist richtig. Mhm. Und das haben wir halt mit etlichen 100 Wiederholungen an einem positiven Stäbchen gemacht und haben gesagt, das ist jetzt der Stoff, den ich gerne angezeigt hätte.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie gemerkt haben, ja, das funktioniert so einigermaßen?
Und das waren die ersten 4 bis 6 Wochen. Das war meine Entscheidung vorab zu sagen, okay, wir gehen in 4 Wochen in die Differenzierungsphase. Das heißt, ich präsentiere dann nicht nur den positiven, sondern auch noch ein leeren. Das war der erste Schritt bei uns, ein leeres Stäbchen. Und dann hat der Hund da ganz klar gezeigt, okay, der kann differenzieren zwischen einem leeren Stäbchen und einem benutzten Stäbchen. Mehr war es ja dann im Moment für den Hund nicht. Und dann nach weiteren 2 Wochen haben wir dann halt die ersten Negativproben dazu gebracht.
Sie bilden 2 Ihrer Hunde zu Corona-Spürhunden aus. Sie haben dann ja die Positivproben. Wie gefährlich ist es auch damit umzugehen? Sie könnten sich ja infizieren oder die Hunde könnten sich infizieren.
Die Proben sind durch die Universitätsklinik, mit der wir zusammenarbeiten, inaktiviert. Das heißt, für mich ist das unproblematisch. Also ich würde sie natürlich nicht in die Hand nehmen.
Die Frage ist halt, was heißt inaktiviert? Weil der Hund riecht es ja trotzdem. Also so inaktiv können sie ja dann doch nicht sein.
Zumindest ist das die Aussage, die wir haben, dass die Proben inaktiv sind und ich mich damit nicht anstecken kann. Und da bin ich blauäugig und gutgläubig und das reicht mir.
Wie ist es bei so einem Thema? Sie haben ja keine Erfahrungswerte. Bei Sprengstoff haben Sie das. Da müssen Sie sich jetzt auf wirklich Neuland begeben. Was sind da die größten Herausforderungen?
Ja, die größte Herausforderung, ich glaube, für jeden Hundeführer, der mit Sprengstoff oder Rauschgift oder wo auch immer mitgearbeitet hat, ist einfach, dass man das nicht greifbar hat, was der Hund da anzeigen soll. Also man sieht in der Ausbildung und auch in den Tests, dass die Hunde das differenzieren können, dass die das anzeigen können, aber für mich ist es nicht greifbar. Das heißt, ich habe ein Röhrchen, wo drauf steht, das ist positiv und ich habe ein Röhrchen, wo drauf steht, das ist negativ und ich habe leere Röhrchen und dann muss ich mich zu 100% darauf verlassen, dass das wirklich so ist.
Jetzt war das in der SWR-Dokumentation ganz spannend zu verfolgen, wie die Hunde unterschiedlich drauf reagieren. Sie waren da mit Rebell und Drago im Einsatz und einer war dann sehr nervös. Woran lag das?
Das war der Rebell, der so nervös war und das war, weil wir den in einer Nacht- und Nebelaktion quasi auf einen zweiten Hundeführer, den Herrn Holtmann, umgestellt haben und das Kamerateam dabei war. Das war dann auch so Lessons learned, die wir mitgenommen haben. Also beim scharfen Test wird das nicht mehr passieren, dass wir da so Faktoren mit reinnehmen. Und ja, da war er halt ein bisschen nervös und ein bisschen an der Grenze. Und jetzt führe ich den wieder, der ist also eigentlich die ganze Zeit seines Lebens bei mir und hat zu mir dadurch eine bessere Bindung. Das heißt also nicht, dass der Holtmann dann nicht in der Lage zu ist, ganz im Gegenteil, sondern der hat einfach nicht die Bindung zu dem Hund, wie ich die habe. Und durch die Bindung, die ich zu ihm habe, kann ich halt das ein oder andere Problemchen, was er hat, überspielen.
Wenn wir jetzt das Ganze mal weiterdenken und es kommt dazu, dass diese Tests durchgeführt werden können, wo sollen die Hunde dann im Einsatz sein?
Die Einsatzszenarien, die sind unbeschränkt. Also wir könnten für große Firmen die Mitarbeiter testen, wir könnten Konzerte den Eingang testen, wir könnten Flugzeuge, also sowohl Incoming als auch die rausgehenden Flugzeuge kontrollieren, also die Passagiere kontrollieren.
Also das heißt, es soll die eigentliche Testpflicht dann wegfallen, damit die Hunde zum Einsatz kommen, oder? Weil man muss ja einen Effekt haben, man muss ja irgendwas sich auch sparen können.
Genau, wir müssten halt mit der Regierung zusammen halt eine Zertifizierung haben, sodass wir sagen können, okay, das Urteil des Hundeteams, des Hundes zählt wie ein Test, positiv oder negativ.
Warum glauben Sie, hat das Bundesgesundheitsministerium gesagt, also Corona-Spürhunde, so eine Idee, das unterstützen wir erstmal nicht?
Ich glaube, das war einfach im Anfang der Pandemie oder relativ am Anfang der Pandemie. Da weiß man ja jetzt als Normalsterblicher nicht, was da so an Anfragen aufschlägt. Und ich denke, dass wir einfach da in dieser Flut an Anfragen und E-Mails untergegangen sind. Und wir hatten teilweise auch so automatisch gefertigte Antworten, wo drin stand, okay, wir melden uns nach dem Motto. Und ja, ich denke, das lag daran.
Haben die sich nochmal gemeldet?
Also die speziell jetzt nicht, nee.
Und wie läuft das Ganze? Denn Sie haben ja eben schon mal angesprochen, es kann nur funktionieren, wenn Sie ein Zertifikat bekommen. Das braucht es einfach. Da müssen Sie sich doch an die Behörden, an Landesregierungen und so weiter wenden, oder nicht?
Genau, das läuft mit unseren wissenschaftlichen Partnern zusammen. Und die treten dann an die jeweiligen Gesundheitsministerien ran. Und in der Konstellation wird dann dafür gesorgt, im Rahmen von diesen Doppelblindversuchen, die wir schon gemacht haben und nochmal machen werden, und die Feldversuche, die angestrebt sind, wo wir in der Planung sind, die durchzuführen. Und in der Konstellation, das wird dann begleitet durch ein Gesundheitsamt und dann erfolgt das hoffentlich.
Das klingt jetzt noch viel nach Planung. Was macht Sie denn so sicher, dass Sie das Ganze auch durchkriegen werden?
Weil ich kann ja nur von der, Anführungszeichen, Arbeitsebene reden und kann nur von den Hunden reden und sehe bei den Hunden einfach, dass das funktioniert. Und jetzt geht's halt drum, mit allen Kräften, die wir haben, vorwärts zu marschieren und dann halt zu versuchen, so viel wie möglich mit ins Boot zu bekommen dafür.
Da kommen auch viele Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern aus Ladenburg. Möchte zum Beispiel Frieda Kramer wissen, wenn ich das eben richtig verstanden habe, dann riecht der Hund also den veränderten Stoffwechsel des mit SARS-CoV-2 infizierten Menschen. Jetzt würde mich interessieren, wie sehr sich dieser entsprechende Stoffwechsel denn von dem einer mit Grippevirus infizierter Person unterscheidet oder von anderen ähnlichen Erkrankungen oder ganz anderen Erkrankungen. Lässt sich das zuverlässig differenzieren? Das ist natürlich eine wichtige Frage.
Ich denke schon, dass sich das differenzieren lässt, kann aus der Praxis jetzt aber noch keine verbindlichen Aussagen treffen, weil wir noch keine Versuche in der Richtung gemacht haben. Wenn ich jetzt einen Joker hätte, würde ich den Joker weitergeben an die wissenschaftliche Fraktion von uns. Da bin ich dann raus in der Theorie.
Vielleicht können Sie das ja auch mal einordnen, denn die Wissenschaft, die hat ja, glaube ich, gleich gesagt, ja, wir wollen das gerne begleiten, weil wir eben in vielen Bereichen noch so wenig wissen. Also für die scheint das ja ein sehr spannendes Projekt zu sein.
Ist es definitiv.
Wie ist da die Zusammenarbeit entstanden?
Wir haben uns einfach über jeder kennt irgendeinen und haben uns dann in der Konstellation getroffen, haben diese Arbeitsgemeinschaft gegründet, haben darüber diskutiert, ob wir das machen sollen oder nicht, haben das dann angefasst mit allen Ethikanträgen und Anträgen, die dazugehören, und dann haben wir so Fahrt aufgenommen. Das heißt, ich werde von der einen Seite werde ich mit Proben verseucht, von der anderen Seite werden die Proben dann parallel getestet. Wie lange kann man die halten? Wie muss man die lagern? Wie lange kann man damit trainieren? Und wenn wir dann halt gewisse Arbeitsergebnisse haben, dann treffen wir uns halt und
wenn das jetzt alles so nach Zeitplan läuft, wie Sie sich das angedacht haben, wann könnten diese Hunde als erstes als Corona-Spürhunde im Einsatz sein? Was wäre der früheste Termin?
Ja, da sind viele Faktoren, die wir einfach nicht beeinflussen können. Aber ich sag mal, der früheste Termin, der ist für mich zum Ende des Sommers hin. Aber auch nur frei aus dem Bauch geschätzt. Das sind so viele Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann.
Für Sie sind Hunde nicht nur beruflich ein Thema, sondern natürlich auch privat. Gemeinsam mit Ihrer Partnerin haben Sie 7 Hunde. Und gerade haben Sie einen ganz besonderen Hund gezüchtet. Was ist das für eine Züchtung?
Das ist also von der Rasse her kein besonderer Hund, das ist ein belgischer Schäferhund, ein Malinois. Aber da haben sich halt über viele Generationen einfach viele Hunde verewigt, die so meinen Weg mal gekreuzt haben.
Nämlich, was ist da Ihnen ganz besonders wichtig?
Da ist zum Beispiel da, wo ich sportlich so erfolgreich mit war, das ist der Opa von den Welpen gewesen. Dann habe ich einen Hund, der mich auch eine lange Zeit begleitet hat, das ist der auch eine Opa, aber von der anderen Seite. Also wie gesagt, da sind viele.
Und was zeichnet diesen Opa dann aus? Was hat den so besonders gemacht?
Das sind ja Kriterien, die man einfach bei den Hunden sich anguckt und sagt, okay, den möchte ich gerne vermehren oder damit möchte ich gerne züchten. Das ist halt eine hohe Arbeitsbereitschaft, eine hohe Geschwindigkeit und eine körperliche, perfekte Konstitution für den Sport, den man ja betreibt oder für den Dienst. Und das sind einfach so Faktoren, die versuche ich jetzt natürlich, ich meine, jeder Züchter versucht immer das Beste rauszumachen. Wenn Züchten so einfach wäre, dann würde es jeder machen. Aber ich versuche halt dann die Eigenschaften, die mir an den Hunden gefallen, nach vorne zu holen und dann in die Zucht weiterzugeben. Und die Devil, das könnte, so wie es jetzt aussieht, einfach ein gelungenes Stück sein.
Wie alt ist sie?
Die ist jetzt 6 Monate alt.
Und was stellen Sie an ihr fest?
Also eine sehr hohe Arbeitsbereitschaft, eine perfekte körperliche Konstitution. Für die Leute, die aus dem Dienst oder aus dem Sport kommen, das ist so diese Anbissgeschwindigkeit, der hohe Spieltrieb und so Faktoren halt.
Das heißt, sie fangen direkt an, mit ihr zu arbeiten?
Ja, mit jedem Welpen. Also jeder Welpe muss sich ja, sobald er vom neuen Besitzer abgeholt wird, muss sich ja mit dem neuen Besitzer auseinandersetzen. Und dann beginnt eigentlich ab Tag 1 nach Abholen, beginnt ja ein Lernprozess für den Hund. Und man versucht natürlich dann viel über Futter und viel über Spiel und viel über Versuch und Irrtum, die Hunde einfach schon in die Richtung zu lenken, wo wir sie hinterher haben wollen.
Da ist ja rauszuhören, wie viel Herzblut sie da reinstecken. Jetzt könnte ich mir vorstellen, das ist ein Hund. Also Devil werden sie wahrscheinlich niemals abgeben, oder?
Nee, Devil ist wie gesagt ein kleiner Herzenswunsch von mir gewesen und ein Herzensprojekt und die wird definitiv bei mir bleiben.
Jetzt kommen weitere Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Heidi Schreiber zum Beispiel fragt und sagt, was sind denn die Kriterien, nach denen Sie Hunde aussuchen, die besonders geeignet sind? Unsere Tochter hat Diabetes seit 8 Jahren und kann seit 3 Jahren keine Symptome mehr wahrnehmen, wenn ihr Zucker stark fällt. Daher überlegen wir uns, einen sogenannten Diabetes-Spürhund zu suchen. Aber wir sind uns noch unklar darüber, welche Rassen bzw. welche Charaktereigenschaften dafür besonders geeignet sind. Also Devil käme dafür wahrscheinlich nicht in Frage.
Doch, Devil käme dafür auch in Frage, aber das wäre halt, die hat halt Begleiterscheinungen, sag ich mal, rassebedingt. Das ist halt ein sehr aufgedrehter, sehr agiler Hund und die muss halt dementsprechend beschäftigt werden. Wenn das gewährleistet werden kann, dann kein Problem, aber da gibt es natürlich auch andere Rassen wie Labradore, Retriever aus einer vernünftigen Zucht mit einer vernünftigen Veranlagung. Das wären so Hunde, die ich dafür nehmen würde. Und für uns, wenn wir für die Firma kaufen, dann kaufen wir Hunde, die halt einen sozialen Faktor haben, das heißt, die halt nicht unbedingt von sich aus Menschen fressen wollen, dann einen belastbaren Spieltrieb, dass ich den halt immer wieder animieren kann, auch bei hohen Temperaturen, auch nach 6 Stunden Sprengstoffsuche animieren kann, weiterzuarbeiten. Und Umweltverhalten ist bei uns ganz wichtig, dass die sich nicht beeindrucken lassen durch glatte Böden, Treppen, Gabelstapler, die hin und her fahren, die Geräusche machen und so weiter. Aber für den privaten Diabetesbereich, da würde ich mal gucken im Labrador, Retriever-Bereich und dann vielleicht ein Hund, der nicht ganz so alt ist, wenn man den kauft, vielleicht ein Welpe. Da muss man natürlich ein bisschen mehr Zeit investieren in die Ausbildung, aber so die Richtung.
Sie bilden Hunde zum Beispiel für den Werkschutz aus. Da müssen Hunde auf Angreifer reagieren können. Und im Training geben Sie dann den Angreifer. Beschreiben Sie uns mal, wie Sie das machen.
Es gibt grundsätzlich mal verschiedene Motivationen, warum ein Hund ein Mensch beißt. Es gibt sogenannte offensiv-aggressive Hunde, beuteorientierte Hunde. Das heißt, die sind auf Bewegung orientiert etc. Und dann gibt es die Hunde, die aus dem defensiven Bereich kommen, die so ein bisschen, ja, früher hat man gesagt, wehrig sind, Wehrverhalten zeigen. Vom Prinzip, der Aufbau beim Hund fängt an mit einem Handtuch oder einem Lappen, wo der reinbeißt, im Alter von 10 Wochen. Das steigert sich dann in Beißkissen, das steigert sich wiederum dann in einen Schutzarm. Dann kann man verdeckte Schutzarme nehmen, wie auch in dem Video zu sehen war. Und ja, so läuft der Aufbau dann.
Die Hunde haben Sie ja dann im Vorfeld kennengelernt. Wie reizen Sie die Hunde, dass Sie die dann als Angreifer tatsächlich wahrnehmen? Weil die könnten ja vorher registriert haben, ach, eigentlich ist der Typ keine Gefahr für mich.
Man muss immer den Bedarfsträger, also den Kunden von uns, den wir da betreuen, sehen, was der für Hunde hat, wo die Hunde gehalten werden, wie die Hunde gehalten werden. In dem Fall ist das so, dass die Hunde zu Hause bei den Hundeführern gehalten werden. Da muss man natürlich die soziale Kompetenz des Hundes ein bisschen im Auge behalten. Das heißt, der braucht keinen Menschenhasser, der alles beißen will, was nicht dazugehört. Bei den Hunden arbeiten wir mit Bildern. Das heißt, ich präsentiere ihm Bilder aus Einsatzszenarien, die dem Hundeführer passieren können. Das ist in der Regel eine Personenkontrolle von einem Werksnichtangehörigen. Und da zeigt man dem Hund, okay, aus der Situation könnte das und das entstehen. Aber das muss alles auch kontrollierbar sein. Also die Hundeführer müssen auch in der Lage sein, den Hund auch in diesen hohen Reizlagen zu kontrollieren.
Sie wollen dann also schon, dass die Hunde Sie beißen. Was kann denn da passieren? Das ist ja nicht ganz ungefährlich.
Na gut, ich bin halt an gewissen Körperstellen geschützt und an gewissen Körperstellen halt nicht. Und da muss man sich schon dementsprechend bewegen können und die Erfahrung haben oder jemanden an der Leine haben hinten, der das vernünftig kontrollieren kann. Und deswegen, um da auszuschließen, dass Leute gebissen werden, mache ich es einfach selber, weil ich da auf viel Erfahrung zurückblicken kann.
Wo sind Sie geschützt und wo nicht? An welchen Körperstellen?
Das gibt verschiedene Anzüge. Es gibt sogenannte Vollschutzanzüge, wo ich am ganzen Körper geschützt bin. Dann ist nur ab Fußknöchel abwärts und die Hände und vielleicht der Kopf und der Hals frei. Dann gibt es, wie in dem Video zu sehen war, sogenannte Unterzieharme, wo halt nur ein Arm geschützt ist. Wo also schon überlegt werden muss, welcher Arm da präsentiert wird und welcher nicht. Und die gibt es bis hin zu ganz kleinen Unterzieharmen, die halt nur den Unterarm abdecken.
Wie oft ist was schiefgegangen? Wie oft sind Sie gebissen worden?
Ah, das kann ich nicht zählen. Oft.
Also schon auch wirklich heftige Verletzungen?
Ja, richtig heftige Verletzungen kann man so 3-4 Mal.
Das waren dann was für Verletzungen?
Bissverletzungen, linke Hand, Finger, Unterarm.
Also muss man schon dann auch risikobereit sein. Jetzt ist das für den Einsatz im Werkschutz gedacht. Es gibt hier jetzt auch inzwischen moderne Möglichkeiten wie Videoüberwachung. Wie braucht man denn die Hunde überhaupt noch?
Ja gut, mit einer Videoüberwachung kann ich halt feststellen, dass jemand auf dem Gelände ist, aber ich kann halt nichts ausrichten dagegen. Und wenn ich dann halt einen Werkschützer dahin schicke, dann haben die Werkschützer selber und die Firma selber auch einen Anspruch an die Hunde, dass die halt dann im Falle X den Hundeführer verteidigen. Um mehr geht's ja nicht. Also die Hunde werden dann nicht irgendwelchen Leuten hinterhergeschickt oder zum Stöbern irgendwo reingeschickt, sondern die sind dafür da, den Hundeführer im Fall X zu verteidigen. Und genau diese Übung, dass da ein Angriff erfolgen könnte auf den Hundeführer, die stellen wir den Hunden durch Bilder da und das trainieren wir da halt.
Gleich geht es weiter zum nächsten Termin. Sie bilden Ihre Hunde als Schutzhunde und Spürhunde aus. Was wird das denn gleich sein?
Das wird gleich von unserer Firma aus Avias ein Sprengstoffeinsatz sein. Das heißt, wir haben neuen Kunden. Wir sind da sehr individuell für die Kunden. Der Kunde überlegt halt, ob er das Thema Sprengstoffspürhunde mit in sein Portfolio nimmt. Und wir haben dem halt ein Angebot gemacht und so einen Schnupperkurs, sag ich mal, für 4 Wochen. Und das arbeite ich dann heute Abend mit einem meiner Hunde ab.
Das heißt, die Hunde haben jetzt gerade Pause. Sie waren eben in unserer Pause mal kurz oben. Wie geht's denen?
Denen geht's gut, ja. Die habe ich teilweise geweckt. Die sind schön auf der Seite gelegen, eingeschlafen. Aber die stehen gut. Gut belüftet. Das passt.
Unter den 4 Hunden ist auch ein Cocker Spaniel dabei. Wundert man sich eigentlich, dass der als Sprengstoffspürhund ausgebildet ist?
Ja, da können wir auch sagen, wir haben den kleinsten zugelassenen Sprengstoffspürhund in Deutschland durchs Luftfahrtbundesamt. Und der ein sehr arbeitsfreudiger, arbeitswilliger Hund. Aber halt selten in dem Bereich, das stimmt. Aber Springer Spaniel, Cocker Spaniel, das sind so aus den richtigen Linien, also von den richtigen Züchtern, nicht darauf geachtet, wie schön die aussehen, sondern darauf geachtet, dass die Ahnen von denen halt Arbeitstiere sind. Schon ein toller Hund.
Wie sind Sie denn auf den gekommen? Ist das dann ein Zufall, dass man merkt, ach, der Hund, der ist so leistungsfähig, den könnten wir auch so einsetzen?
Ich war damals mal auf einer Übung von der Bundeswehr aus und habe da mit einem Hundeführer zusammengearbeitet, der einen Springer-Spaniel, also einen etwas größeren Cocker-Spaniel geführt hat. Und der hat mich einfach da in Schatten gestellt mit meiner Hündin, weil die irgendwann die Segel gestrichen hat nach dem 100. Auto, was sie absuchen musste. Und da habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren und mich da mal umgehört, welche Züchter dafür in Frage kommen. Und dann habe ich da zugeschlagen und den Cocker.
Sie arbeiten ja nicht nur deutschlandweit, sondern international. Lässt sich das sagen, aus welchen Ländern Ihre Kunden vornehmlich kommen?
Das ist das angrenzende europäische Ausland, Belgien, Holland, so die Richtung.
Und Deutschland wahrscheinlich trotzdem vom Anteil höher, ne?
Ja, wesentlich höher.
Und gibt es da etwas, jetzt sind Sie gerade im Bereich Sprengstoff tätig, gibt es da einen Bereich, wo Sie sagen, ja, das ist der, der am häufigsten vorkommt, Werkschutz ist das andere Thema. Wie verhält sich das vom Verhältnis her?
Also vom Verhältnis her, wir bieten natürlich ein Riesenportfolio an, was wir mit Hunden leisten können oder auch für Leute leisten können, die Hunde haben wollen. Das heißt, wir können halt, wie wir es bei dem Werkschutz machen, die Hundeteams trainieren. Wir können für die Hunde besorgen, die Hunde ausbilden, die Hunde verkaufen an die. Wir können halt, wir haben einen großen Pool, sag ich mal, an Hundeführern, die für uns, für Kunden arbeiten. Und ja, wie gesagt, da sind wir breit aufgestellt.
Ja, war ich überrascht zu hören, dass Ihre Hunde auch nach Bettwanzen suchen. Da könnte man doch denken, das kann der Kammerjäger auch.
Ja, der Kammerjäger, der ist dann mehr so dafür da, die Bettwanzen dann zu beseitigen. Und man kann mit dem Hund halt festlegen, okay, welche Bereiche durch Bettwanzen, ich sag mal, verseucht sind.
Wer sind da Ihre Kunden?
Wir hatten ein ausländisches Unternehmen, ein Schädlingsbekämpfungsunternehmen, die selber einen Hund vorhalten. Den haben wir halt einen Hund ausgebildet und verkauft. Aber in Deutschland ist das noch nicht so ein Riesenthema wie, ich sag mal, wie in Spanien.
Wie gehen die Hunde dann vor? Also
die Vorgehensweise bei den Hunden ist immer gleich. Also ich muss den Hund, wie gesagt, einmal im Suchverhalten, im Anzeigeverhalten ausbilden und muss ihm dann halt einen anzeigerelevanten Stoff präsentieren. In dem Fall halt lebende Bellwanzen.
Und die frisst er dann aber nicht, sondern die zeigt er nur
an? Die zeigt er passiv an durch Einfrieren, Hinlegen, Hinsetzen, wie ein Sprengstoffhund auch.
Okay, dann sage ich herzlichen Dank für diese interessanten Einblicke heute Vormittag, Daniel Janet. Alles Gute für Sie und Ihre Hunde.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.